Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Küppers, Vertriebsanalyst im Steinbeiß Beratungszentrum und Ratgeber von Ministerien, Management und Unternehmen. Weil 100% erst der Anfang sind.
Ja, ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Systemkompetenz. Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder ein spannendes Thema mitgebracht haben. Wir haben einige Folgen gemacht, wo wir keine Gäste haben. Heute ist mal wieder eine Folge da, wo wir einen tollen Gast haben, Winfried. Ich habe eben schon drüber. Ja, wollte ich gerade sagen. Du hast eben schon gesagt, du freust dich sehr. Und du hast mir vorher mal erzählt, dass du selten jemanden gesehen hast, der mit so viel Leidenschaft, mit so viel Energie dieses Thema angeht. Energie ist ein gutes Stichwort, muss man ja erstmal vorstellen. Frank Hummel haben wir heute hier in unserer Runde. Er ist Geschäftsführer und Gesellschafter von der Hummel Systemhaus GmbH. Frank, schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich da sein darf.
Welchen Foto so gekommen bist.
Und das meine ich wirklich ernst. Er hat gesagt, wenn du über dieses Thema sprichst, also ich sag jetzt mal so ein Stichwort Energiearchitekt, da sagt Winfried immer, er hat selten jemanden gesehen, der mit so viel Leidenschaft, mit so viel... Das scheint irgendwie in den Genen zu sein, oder?
Ja, ich habe ziemlich viel Energie im Körper und ich beschäftige mich schon, seit ich mein Berufsleben begonnen habe, mit Energie.
Aber warum ist es so, also was ist es, was dich da so gepackt hat, dass du sagst, dass damit, ich bin Unternehmer, damit möchte ich mein Leben verbringen mit diesem Thema. Was ist dir da so wichtig?
Ja, erstens kann mit Energie extrem viel bewegen. Das macht einfach Spaß und mit Energie, das, was ich mache in meinem täglichen Doing mit Strom, das wird immer interessanter, weil das lässt viel Intelligenz zu, viel neue Kreativität und man kann permanent die Themen wieder neu erfinden.
Mhm. Kannst du mal einmal kurz zusammenfassen, was die Hummel Systemhaus GmbH so macht, wofür ihr steht sozusagen? Ich weiß, das ist jetzt nicht ganz so einfach, so einen Pitch daraus zu hauen, mal eben kurz das zusammenzufassen, aber wir können es ja mal versuchen.
Also Hummel Systemhaus steht einfach dafür, dass wir dieses nachhaltige Thema im Elektro- und im Energiebereich ganzheitlich bespielen. Also wir machen von der Erzeugung im Gebäude bis zur Fahrstromabgabe und das Vernetzen und dieses Steuern im Gebäude und die Energie auch im Gebäude zur richtigen Zeit zur Verfügung stellen, das ist eigentlich unser Hauptthema, für das, was wir extrem brennen.
Also auch vor allem wahrscheinlich die Ressourcen auch perfekt auszunutzen, nicht zu verschwenden, genau, an manchen Stellen, genau, dass da ein Zahnrad ins andere greift.
Genau. Das hat 95 schon angefangen, da habe ich schon das erste intelligente Haus installiert für einen Kunde, wo ich gesagt habe, wir müssen die Jalousie runterfahren, wenn die Sonne scheint, dann wird es nicht so warm und man kann im Winter die Jalousie runterfahren, um Energie zu sparen, damit die Kälte nicht so richtig reinkommt. Das waren so Themen, oder man kann zentral das Licht ausschalten, dass man nicht viel verbraucht und zentral die gesamte Gebäude ausschalten, wenn man außer Haus geht. So hat es eigentlich angefangen. Ja. Und dann kam eins nach dem anderen. Dann kam die Schwachstrom, also das Nervensystem vom Haus, was ja auch super spannend ist. Und die Elektrotechnik ist die dicke Ader. Da fließt die Energie, aber um dass die Energie fließen kann, braucht man auch noch so dünne Drähtler.
Man hört sofort mit der Energie. Total. Oder über die Audio. Man hört sofort, wie begeistert dieser Mann über dieses Thema spricht. Ist das auch vielleicht eine Grundvoraussetzung, um richtig, richtig gut zu sein und in seinem Thema sich auszukennen und das auch richtig gut vermitteln zu können, diese Begeisterung?
Ja, also es hilft ungemein, wenn du weißt, wofür du brennst. Und das ist das, was ich an Frank so schätze. Du, Frank, bist ja seit Jahrzehnten mit dem Thema beschäftigt. Kennst es von der Picke auf? Ich kenne ja ganz viele Energieexperten. Ach, was ich da immer Vorträge hören darf. Leute, die haben irgendwas mal studiert oder sie haben in den letzten 6 Wochen 3 Bücher gelesen und sind jetzt Experten. Also irgendwie ist halt ein modernes Thema. Also hast du unwahrscheinlich viele Leute, die sich für hoffen, damit Geld verdienen zu können, aber die eigentlich gar keine DNA haben. Und die Besonderheit ist, dass Frank, deswegen habe ich ihn auch eingeladen zum Podcast, Frank, das beherrscht das Thema, auch alle Spielarten, auch aus der Vergangenheit, selber schon gebaut hat, also auch schon weiß, was da hinten dran steckt und was überhaupt gar keinen Sinn macht in der Praxis, und immer dran geblieben ist. Also wenn du wissen willst, was heute möglich ist, konntest du zu jeder Zeit Frank fragen, weil er immer auf dem neuesten Stand ist, die neueste Technologie kennt, weiß, was auch für die Zukunft möglich ist. Und das ist ja der Grund, warum er Vorstände von Konzernen, von Mittelständlern berät und denen erklärt, was Sinn macht, was geht. Und weil du sagtest, das ist halt, weil er dafür brennt, das ist toll. Und es ist ansteckend, wie man schon merkt.
Und es ist vielleicht auch schön, als Unternehmer zu in dem Bereich zu beraten, weil ich habe selber Unternehmer gebaut und habe selber eine neue Firma aufgebaut und die hatte ich auch 2012 so gebaut, wie ich mir das vorstelle. Und da wird elektrisch geheizt, da wird gespeichert, da wird erzeugt und da wird die Mobilität geladen und das kann ich heute einfach 1:1 weitergeben. Und ich musste mich damals auch durchsetzen bei vielen Fachplanern, die gemeint haben, das geht nicht und das geht nicht. Und ich sage, doch, das geht. Mhm. So will ich es haben.
Ist das für dich nicht so ein bisschen eine skurrile Zeit gerade? Weil es ist doch so, bei dir ist doch im Kopf wahrscheinlich schon dieses Thema Nachhaltigkeit, Ressourcen zu nutzen etc. Das ist bei dir schon seit Jahrzehnten, weißt du, dass das geht. Du hast eigentlich schon, du sagst auch technisch, hey, kein Problem, du brennst dafür. Und jetzt kommt erst eigentlich so richtig die Zeit durch irgendwelche Krisen, durch irgendwelche Dinge, die passieren, wo es offenbar wirklich in der Gesellschaft ankommt. Und jetzt auch wirklich gesagt wird, hey, wir haben hier ein Gasproblem zum Beispiel, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir die Ressourcen richtig nutzen. Es muss doch für dich so sein, wie wir sagen, ey Leute, da rede ich schon seit Jahren, Jahrzehnten drüber.
Genau, so ist es. Also das ist auch so. So fühlt sich das momentan auch irre an, weil man natürlich dort auch permanent immer wieder drauf angesprochen wird. Und mir ging das ja vor 20 Jahren genau gleich mit der Photovoltaik. Da kam ein Kunde zu mir auf den Hof und hat gesagt, mit deinem Scheiß bleib weg. Lieber baue ich Atomkraft in der Karte. und man muss echt sagen, wir waren vor 10 Jahren waren wir in Deutschland mit, gab es eine Firma SolarVolt, die war Weltmarktführer. Wir hatten die gesamte Wertschöpfungskette von Fertigung von Lithium-Wafer, das ganze Thema hatten wir bespielt. Und dann haben wir das uns einfach mal so wegnehmen lassen, wegen dieser für mich ein bisschen alte Ökonomie, weil wir ein paar so Verbrenner nach China verkaufen durfte, konnten wir da nicht einen Strafzoll einführen und konnten da nicht so richtig, da waren wir einfach zu klein.
Ja.
Jetzt wird man auf einmal wieder ganz groß und jetzt wird es wieder spannend. Und das Gleiche erlebe ich jetzt gerade zum Beispiel bei der E-Mobilität, da ist es 1:1, jeder erklärt mir mit E-Auto, das ist nur was für Kurzstrecken. Da sage ich, nee, das ist was für weite Strecke, da macht es erst Sinn.
Hä?
Da macht es echt Spaß, fahr mit meinem Auto mal nach Düsseldorf, nach Hamburg oder nach Kroatien. Das geht wunderbar und viel entspannter. Und wenn du dann nachher noch addierst, wie wenig Energie du brauchst, nicht in Geld, sondern Energie.
Ja.
Ich brauche halt das Zehntel an Energie wie du mit deinem Verbrenner.
Wobei weißt du, dass ich einen Verbrenner fahre? Stimmt aber.
Ja.
Also ich sehe so, ja, der sah schon so aus.
Ich hoffe, dass hier danach dann das sich ändert und du dann einen Elektrowagen
kaufst. Also ich lasse mich von den Folgen, die ich hier mit Winfried im Thema Systemkompetenz, lasse ich mich sowieso total beeinflussen. Also das ist regelmäßig so, dass ich das in mein Leben aufnehme, was sowohl die Gäste als auch der Winfried erzählt. Winfried nimmt selten was in sein Leben auf, was ich erzähle.
Doch. Mach viel mehr Yoga, seitdem du das gesagt hast.
Systemkompetenz. Erfolgsfaktoren.
Klimaneutralität ist ja auch so ein Wort, was gerne jetzt durch die, wie heißt dieses Sprichwort? Galoppiert, irgendwas gibt es euch. Ihr wisst, was ich meine. Also es wird rauf und runter über Klimaneutralität gesprochen. Es wird darüber gesprochen, dass wir in Deutschland schauen müssen, dass wir da einen guten Weg einschlagen. Wie siehst du da so den Standpunkt gerade?
Ich finde Klimaneutralität in Deutschland wollen wir sogar, glaubt, soweit ich weiß, noch ein bisschen schneller sein, 2045. Sage ich jetzt einfach mal spontan, wird alles besser. Wir sind unabhängiger, wir erzeugen unsere eigene Energie, wir können Haushalte, wir müssen nicht Millionen in irgendwelche Länder schieben, die wir vielleicht nicht bedienen wollen. Wir können die Millionen jeden Tag in unsere Themen einbringen. Und der Wohlstand, denke ich, die ganze Thematik, wenn wir das CO2 mal reduzieren, ich finde es so spannend, dass die Energie, wo wir erzeugen, immer 3/4 davon blasen wir als CO2 in die Luft, bloß weil wir ein bisschen fahren wollen, ein bisschen warm machen wollen oder sonst irgendwas. Und wir können so einfach das weglassen. Wir können es selber erzeugen, wir können die Energie dort herstellen, wo wir sie verbrauchen.
Ist das Thema Abhängigkeit da vielleicht, Winfried, auch ein wichtiges? Ich sag mal so, wir haben ja oft diese Unternehmensthemen und das kann man so ein bisschen ja auch spiegeln, ja? Also wir haben den Bereich, dass es eigentlich grob immer schwierig ist, wenn wir zu klare Abhängigkeiten und zu hohe Abhängigkeiten haben. Ne? Man sagt ja immer diversifizieren etc. Jetzt haben wir gerade zum Beispiel angesprochen, das Thema Energie haben wir auch in Deutschland. Ja, wir waren abhängig von dem Land. Wir wollen jetzt mal gucken, dass wir da was herholen aus Kanada. Dann machen wir da ein paar LNG-Terminals. Dann sind wieder Abhängigkeiten. Also wie ist dieses Thema, wie empfindest du dieses allgemeine Thema, wenn man dieses System Energie sieht und dann die unterschiedlichen Abhängigkeiten. Ist es auch wirklich der Weisheit letzter Schluss, wenn man sagt, wir wollen gar keine Abhängigkeit mehr, wir wollen es alles selber machen?
Naja, alles selber machen kann man nicht im Leben. Wir brauchen immer abhängig von anderen. Aber eine blinde Abhängigkeit ist halt das, was man nicht braucht. Also wir haben, und das beweisen uns ja so Vortragsredner und Berater wie Frank, uns jeden Tag, wir haben so viel Energie um uns herum, die wir wegfallen lassen. Ja, also wir bauen Ziegel aufs Dach, die die Sonne wegschlucken, damit wir ja keine Sonnenenergien nachher nutzen können. Das ist ja Blödsinn. Ja? Früher konnte man es nicht anders machen. Da hat man sich geschützt vor Sonnenenergie und vor Regen und vor sonst was. Aber heute kannst du die ganze Sonnenenergie nutzen, baust sie da oben Photovoltaik drauf und hast unten dann halt eine Produktionsanlage, die du nutzen kannst, wo du den Strom nutzt. Das ist nicht nur billiger, es ist auch unabhängig, es ist sehr viel effizienter und auch natürlich auch für die Zukunft weisender. Und die nächste Generation wird es uns danken. Früher konnte man es nicht, heute kannst du es, auch mit relativ bescheidenen Kosten verbunden, die sich sogar noch amortisieren. Also es hat eigentlich nur Vorteile, sich da zu öffnen. Man muss aber, und das ist das, was ich immer feststelle, man muss wissen, wie es funktioniert. Da gibt es riesen Unterschiede. Also die Windräder der ersten Generation, hat mir Frank mal in einem Vortrag erzählt, waren halt ein Fünftel. Von dem, was man richtig gemerkt, ein Fünftel von dem, was wir heute haben können. Das heißt, du brauchst, kannst entweder jetzt für 5 Windräder bauen oder kannst 1 umbauen und hast viel mehr Effizienz. Das sind halt so Sachen, wo man sagt, ja, da muss halt intelligent dranbleiben. Und das ist ja das, was uns als Standort Deutschland ausmacht. Wir haben die intelligenten Wissenschaftler, die intelligenten Unternehmer, Berater, aber auch die intelligenten Vorstände und Manager, die das dann auch für sich umsetzen und sagen, ja, das ist das, was die Zukunft bringt.
Es und, kommt, ja.
Und ich finde es halt auch ganz interessant, wir haben da immer so eine riesige Angst vor dieser Veränderung. Ja, aber was ist denn so schlimm? Also wenn es nicht funktioniert, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Wir kommen wieder dorthin, wo wir waren. Also wir müssen dann halt in Gottes Wille wieder Öl und Gas verbrennen, wenn wir es nicht schaffen. Aber es passiert ja nichts. Und das finde ich einfach mega spannend. Und wenn wir nichts machen und die Erde erwärmt sich, 1 Grad, 5 Meter Wasser, 3 Grad, 15 Meter Wasser, 3 Grad fühlt sich an wie 40 Grad Fieber im Körper. Ich weiß nicht, ob das jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist zu sagen, komm, lass uns das gemeinsam angehen. Und das ist auch nicht so, dass es, ich höre immer, nur die Deutschen machen das. Stimmt überhaupt nicht. Die ganze Welt macht's. Ja. Und die Chinesen machen's mit vollem Programm. Die bauen pro Jahr manchmal so viel im Jahr, wie wir in den letzten 20 Jahren gebaut haben, allein in Photovoltaik. Ich glaube, jedes zweite produzierte Elektroauto fährt in China. Und deswegen, wir sind alle gemeinsam, das ist auch so spannend, wir sitzen eigentlich alle im gleichen Boot. Wir müssen jetzt was machen, dass uns besser geht in Zukunft und vor allem auch die nächste Generation besser geht.
Jetzt muss aber 5 Euro ins Phrasenschwein schmeißen, für, wir sitzen alle in einem Boot.
Ich hatte einen Freund von mir, hat wie man erzählt, das war ein Vortrag von einem Konzern, ist ja egal welcher, da ging es um Elektromobilität. Das ist schon viele Jahre her. Man hat da aufgezeigt, wie die nächsten Jahre laufen werden, also damals, ja. Und dann sagte er, so zum Schluss, ich war vor vielen Jahren in Shanghai und vor kurzem wieder. Und vor vielen Jahren in Shanghai war das stinkend und laut, wenn du vor die Tür gegangen bist, weil sie diese 2 Takte alle hatten. Und jetzt bin ich vor die Tür gegangen, es war total leise. Weil sie alle Elektroroller hatten.
Du weißt aber, dass die 2 Takte dort verboten sind in großen Städten. Eben,
damals, also vor vielen Jahren, als dann da war, waren die alle leise, weil sie alle Elektroroller hatten. Und dann sagt er was sehr Spannendes. Wenn China da einsteigt, dann geht es aber rasant nach oben. Das ist eine ganz andere Kurve. Und das ist das, was passiert, weil die Chinesen sind eine aufsteigende Volkswirtschaft. Die Menschen dort haben sehr viel auch geopfert, um so weit zu kommen wie jetzt. Jetzt hast du dort eine Mittelschicht und die möchten nicht mehr im Smog leben. Das möchten die partout nicht. Und deswegen schicken sie ihre Kinder ins Ausland, die kommen zurück und sagen, Leute, da müssen wir was tun. Umweltschutz ist keine politische Entscheidung. Umweltschutz ist eine Lebenskomfortentscheidung. Und ich bin fest davon überzeugt, Länder, die das nicht machen, werden wirtschaftlich abgehängt. Und deswegen weiß ich auch, dass viele, viele Unternehmen sehr viel investieren, auch Zeit investieren, um da die nächste Generation zu bauen, auch für sich selbst. Wer diesen Trend verschläft, der hat eine ganze Menge nachzuholen, was sehr, sehr teuer werden kann.
Ja. Ich auch so. Du hast gerade genickt, du wolltest das noch ergänzen, oder?
Ja, ich wollte einfach nur bestätigen.
Auch gut. Mach ich manchmal auch.
fangen wir es immer so bescheiden, was man ja auch sagen muss, ist, sein Unternehmen ist so ein Vorreiter bei uns in Deutschland, dass der Zyplin-Konzern, darf man sagen, Strabag-Zyplin-Konzern ist ein Riesenkonzern im Baubereich, ihn aufgekauft hat, ein Angebot, was ihn aufgekauft hat, gesagt hat, dieses Fachwissen müssen wir bei uns haben, einen eigenen Fachbereich aufgebaut hat, Energie und Nachhaltigkeit, den Frank dann übernommen hat und geleitet hat. Und das ist, glaube ich, eine Sache, wo man sehen muss, ja, das ist, also auch für Großkonzerne ist das Fachwissen unbezahlbar. Und darum freue ich mich, dass du Frank heute da hast.
Ist es nicht auch so, also ich, in meiner Funktion als Journalist gucke ich ja immer gerne drauf, ich zitiere das ziemlich oft, dass ich Journalist bin, habe ich glaube ich in den letzten
bist
zwei
Wochen. Bist du ja auch.
Aber ich bin es zwar auch, aber ich muss ja nicht immer so sagen, ich bin Journalist. Und ja, das ist ja mittlerweile klar.
ich wollte mal wieder sagen.
Weil ich...
ich bin gern Unternehmer.
Ja, ja. Frag mit Leib und Seele. Mit Leib und Seele. Und Energiearchitekt, ja.
Ja. Aus meiner Sicht... vielleicht ist es auch irgendwie wieder so eine Sicht da drauf, die ein bisschen aus der Amateurecke kommt. Ich würde es trotzdem gerne mal sagen. Vom Gefühl her ist es so, dass ich immer glaube, es gibt irgendwann so diesen Moment, wo dieses Thema wirklich bei Politik, Wirtschaft, überall wirklich jetzt diesen Punkt überschritten hat, okay, jetzt müssen wir wirklich was tun. Vorher ist immer so, ja, wir müssten eigentlich und so, aber ich habe immer das Gefühl, irgendwann kommt so der Punkt und sei es, egal durch was das ausgelöst wird, ich habe das Gefühl, dieser Punkt ist jetzt erreicht. Müsste es nicht eigentlich so sein, dass wir die Zeitpläne, die sehr konservativ formuliert werden, nicht eigentlich, dass wir die Ziele da nicht viel schneller erreichen müssten, weil eigentlich in solchen Menschen wie dir im Kopf eigentlich schon alles da ist, was da gemacht werden muss, die sagen, ja, das müssen wir jetzt machen und du sagst, naja, ich kann das nicht machen, ich denke da schon seit 10 Jahren drüber nach. Heißt das nicht eigentlich, wenn es noch mehr solche Menschen gibt wie du, dass wir da eigentlich sehr, sehr schnell sein müssten, um das Thema Nachhaltigkeit, Ressourcen ausnutzen, Speicher von Strom vernünftig nutzen, Häuser autark machen, was weiß ich alles?
Ja, klar. Der Tipping Point ist erreicht, wie du sagst.
Ja.
Aber das ist jetzt eigentlich echt eine Herausforderung. Die Politik muss jetzt erstmal schauen, dass sie das hinkriegt, dass sie die Regularien flach macht, dass es schnell geht. Weil ein Windradbauer hat 10 Jahre gedauert, von der Anfrage bis zum Bau. Photovoltaikanlagen sind ähnlich. Und wir haben jetzt halt eine riesige Herausforderung und da müssen wir uns auch aufstellen. Wir haben keine Fachkräfte. Also wenn jetzt so ein Energiearchitekt wie ich sprudelt und will umsetzen und umsetzen und umsetzen, dann finde ich halt die Personen nicht mehr. Das ist auch eine riesige Herausforderung, die wir jetzt angehen müssen. Und das muss auch die Politik verstehen, weil sie hat schon versucht, jetzt bloß ein Beispiel von Photovoltaik, haben wir in den letzten 20 Jahren ungefähr 3 Gigawatt pro Jahr gebaut. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, haben wir wieder Pause gemacht. Dann haben wir angefangen, er hat ja die Agora festgestellt, wenn wir klimaneutral sein wollen, müssen wir 10 Gigawatt pro Jahr bauen. Jetzt hat der Habeck gesagt, ach, das reicht gar nicht, wir müssen 20 Gigawatt pro Jahr bauen. Alles wunderbar, wir müssen viel Windräder bauen, alles.
Aber wir haben die Leute nicht, die es aufs Dach bringen, genau. Und das Material wird auch schwierig.
So, wir müssen das transportieren und attraktiv machen, dass Menschen diese sinnstiftende Tätigkeit machen wollen und dass sie sagen, genau das brauche ich. Das sind neue Märkte, das sind einfach riesengroße neue Märkte.
Systemkompetenz zwischen den Welten.
Politik, Wirtschaft, Wissenschaft. Klar, aber ist ja auch klar, dass dein Thema natürlich super abhängig ist von der Politik, von Förderprogrammen, von allem, was dazugehört, ne, wie schnell das dann am Ende geht. Da muss man natürlich immer schauen, was entscheiden die da mal wieder. Ne?
Und von Unternehmen oder auch die jetzt das entscheidet, ist halt schwierig. Jetzt sagt so ein Unternehmen, okay, ich investiere in ein Windrad, ich investiere in Photovoltaik, dann will er aber auch die Sicherheit haben, dass es jetzt der richtige Weg ist.
Es gibt noch so eine
legendäre... Von der Politik wenigstens.
Es gibt noch so eine legendäre Tesla-Geschichte. die muss in diesem, also wenn es in dieser Folge nicht erzählt wird.
Ja, Winfried. Die kann ich vielleicht erzählen oder?
Erzähl mal. Auf jeden Fall.
Ich hatte da damals mit Photovoltaik viele Anlagen gebaut und dann kam das Thema ja Fahrzeuge auf. Ich wollte schon immer Fahrzeuge mit in die Gebäude integrieren. Und dann hatten wir bei Toyota ein Carport bauen müssen für eine Autoausstellung. Und da hatten sie den ersten Elektrofahrzeug vorgestellt, aber es war kein Plug-in. Also das war nur Elektro, musste nicht laden. Da habe ich gesagt, Mensch, ich brauche ein Auto, wo ich laden kann. Dann kann ich den Solarstrom wie der GR bei Dallas, habe ich mal eine Tankstelle und ich kann tanken.
Super.
Das war meine Idee. Ja. Und dann hat er gesagt, das gibt's noch nicht, aber da gibt's Tesla, muss mal im Internet googeln, da hat Toyota auch ein bisschen was zu tun und Mercedes auch. Und dann habe ich das googeln und denke, boah, das Ding ist ja noch schnell, sieht cool aus.
Kannst du dich noch an das Jahr erinnern?
2009 hatte ich, also gleich 2010 habe ich es gekauft, glaube ich, so um den Dreh rum, weiß nicht mehr genau. Dann bin ich zu Tesla und habe das Ding Probe gefahren, ich sage, ich brauche das. Da sage ich, ah, das geht nicht, das ist unser erster in Deutschland. Dann gab es die Blumenstraße in München, da haben die so einen kleinen Verkaufsraum gehabt und da sage ich, ich brauche das Auto, ich brauche es vom Messe, ich brauche es. Und dann bin ich 2 Tage später nach Berlin geflogen, da war wieder so eine, da war auch so eine Veranstaltung und da war das Auto wieder und sage ich, das brauche ich jetzt, ich brauche es für die Messe und ich will es haben, ich brauche es. Und dann hat er mich abends angerufen und sagt, der Verkäufer, ist echt schwierig, überweis das Geld nach England. Ich kann dir jetzt noch keinen Kaufvertrag machen, weil sonst ist weg. Da gibt es so viele, die das haben wollen. Du kriegst dann am anderen Tag die Bestätigung. Dann habe ich zu meiner Buchhaltung gesagt, schick das Geld hin.
Es war ohne Vertrag.
Es war nicht wenig, es war echt viel. Und ich sage euch, das Auto, wo das angeliefert wurde, uns ist das Grinsen in der Firma nicht mehr rausgegangen. Das war so abartig schön.
Ist das vielleicht mehr als ein Auto gewesen in dem Moment?
Ja.
Ist das nicht eher so eine Philosophie gewesen?
Ja, genau. Da ist alles zusammengekommen, was zusammenkommen kann. Es war so schön. Das war wirklich, das hat dem ganzen Unternehmen und unserem ganzen Geist nochmal, den Energiearchitekt nochmal ein ganz Stück weitergebracht. Ich habe dann gleich Elon Musk damals, der war ja nicht groß, habe ich ihm eine E-Mail geschrieben, weil ich ihn in Mailand kennengelernt habe. Da haben sie einen Store aufgemacht, durfte ich mit ihm sprechen.
Okay.
Alle, die einen Roadster hatten und zur Einweihung kommen, durften mit ihm sprechen. Habe ich ihm geschrieben, ich würde gern bidirektional laden. Also sprich die Energie in mein Gebäude und wieder zurück. Das war dann die Idee 2012. Er hat mir dann zurückgeschrieben, sorry, das geht noch nicht. Nicht aus technischer Sicht, aber Gewährleistung und Warte. Und natürlich auch draußen, wenn da was passiert ist, Tesla die Marke kaputt und was ich.
Also. Du hast nicht in deinem E-Mail-Fach eine E-Mail von Elon Musk, der das schreibt?
Ja, ich hätte ein Bild machen müssen. Das
die E-Mail reicht auch schon.
Ja, cool.
Wahnsinn. Ja.
Und so hat es angefangen. Und dann kam natürlich ein Thema nach dem anderen, wo mich da nach vorne gebracht hat.
Ah, super.
Und dann hatten wir nochmal 2 Elektroauto gekauft und dann habe ich gesagt, das geht ja gar nicht mehr, wir müssen jetzt pro Lastmanagement. Wir können nicht jedes Auto hier laden, dann habe ich keine Energie mehr fürs Haus. Und so haben wir dann, glaube ich, 2017 war das, glaube ich, haben wir dann einen Innovationspreis bekommen. Da waren wir nämlich eine von den ersten, die eigene Ladesäule gebaut hat, die schon damals über 200 Ladesäule Lastmanagement konnte. Und du glaubst nicht, wie ich mich gefreut habe, wo ich vom Wochenende zurückkam und unsere erste eigene Ladesäule, die noch richtig gut aussieht, wir haben da einen Red Dot Award gewonnen dieses Jahr, bei mir vorm Haus stand. Das war auch wieder so ein gutes Gefühl, weil da alles das, was ich lebe, dort ein Stück Eise steht.
Ja, ja.
Ah, Wahnsinn, ich liebe, wenn solche Geschichten in dem Podcast erzählt werden.
Mhm.
Wahnsinn.
Ja, und das zeigt halt, und ich glaube, das ist auch das Geheimnis von Franks Erfolg bei Vorständen und warum er so oft zu Vorträgen eingeladen wird. Er ist immer auf dem neuesten Stand, kennt alle großen Leute und ist trotzdem bescheiden und ruhig. Ja, also das ist nicht so ein Schaumschläger, der überall im Radio und im Fernsehen irgendwie irgendwas sagt, was halt Mainstream ist, sondern er weiß wirklich mit Substanz, was technisch möglich ist, aber auch was technisch sinnvoll ist. Und kann das halt für das Unternehmen aufs Unternehmen zuschneiden.
Ein Mann mit Vision. Er nickt, er kann nicht anders sagen als
zuständig. Und das Fahrzeug übrigens gibt es heute noch.
Heute ist ein Oldtimer. Muss man überlegen, ein E-Auto, das quasi Oldtimer ist. Wahrscheinlich juristisch, aber so nett. Also nach über 10 Jahren. Und fährt es noch?
Er hat über 100.000 Kilometer und fährt wunderbar.
Wahnsinn. Wahnsinn. Ah, herrlich.
Hättest du damals jemanden gefragt, oder hättest du mich damals gefragt, wegen dem hätte ich gesagt, vergiss es, mit dem Auto muss halt damit der Steckdose hinterherlaufen.
Ich hatte heute kann ich vielleicht noch hinzufügen, fand ich auch ganz spannend, ich hatte einen echt großen Konzern, auch über 70.000 Mitarbeiter hat, dann hatte ich mal dann den Vorstand beraten sollen für erneuerbare Themen und dann hat er gemeint, du kannst ruhig mal mit einem Elektroauto kommen. Und da gibt es Vorstände, die waren früher beim Daimler und so, die werden dich dann da mal ordentlich zerlegen mit einem Elektroauto. Dann habe ich gesagt, mach ich gern. Und dann kam ich da und hatten wir echte Diskussionen und die haben mir dann erklärt, die Batterie explodiert und die brennen alle und es fährt entlang und was weiß ich. Und dann habe ich mit dem Vorstand damals eine Wette abgeschlossen und habe gesagt, in 10 Jahren fahren die Autos auf der Straße. Und die Wette habe ich gewonnen. Ja. Und dieser Konzern, der möchte jetzt in 2 oder 3 Jahren möchte er seine ganze Flotte auf E-Auto umstellen. Der hat etliche Tausende von solchen Fahrzeugen.
Mhm. Wahnsinn.
Also da lag ich nicht so verkehrt. Aber ja, das ist einfach die Physik. Also wenn das Produkt einfach so einfach ist, dann muss es funktionieren, so sehe ich das.
Es scheint mir so, als wenn du häufiger nicht so ganz so verkehrt liegst.
Ja. Im Strombereich. Im Strombereich.
Ja, genau. Ja. Über das andere reden wir nicht. Ja, ich finde wieder eine sehr spannende Folge, ja, lieber Winfried. Ein sehr spannender Gast, mit dem wir jetzt noch stundenlang weiterreden könnten. Aber wir haben, denke ich mal, die wichtigsten Themen mal besprochen. Und haben uns sehr gefreut, dass der geschäftsführende Gesellschafter der Hummel Systemhaus GmbH Frank Hummel hier bei uns war. Lieber Frank, schön, dass du da warst. Und ja, bleibt mir nur noch zu sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, bis zum nächsten Mal. Winfried, bist du auch wieder dabei? Ne?
Ich bin dabei.
Ja, sehr schön.
Bei dir, Dirk, immer. Super. Vielen Dank, ihr Lieben.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Nochmal. Na klar.
Gern.
Bis zum nächsten Mal.
Gute Zeit. Ciao. Ciao.
Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Küppers. Experte in Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Weil 100% erst der Anfang sind.